Liebe Freunde, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts »Wenn die Brille nicht hilft, wie Blinde und Sehbehinderte die Welt erleben«. In dieser Folge wollen wir ein paar Worte zu unserem Thema verlieren und uns vorstellen. Ich sage wir, denn ich sitze hier nicht alleine. Ich bin hier zusammen mit Harald.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Hallo, Alexandra.
Wir zwei sind selber betroffen. Wir gehören zur Gruppe der Blinden und Sehbehinderten. Darum liegt uns dieses Thema ganz besonders am Herzen. Harald, magst du mal zunächst erzählen, wie es bei dir mit dem Sehen und den Augen ausschaut?
Sehr gerne mache ich. Nun ja, wie Blinde und Sehbehinderte die Welt erleben, wenn keine Brille hilft. Trifft auch auf mich zu, denn letztendlich die Konsequenz aller Diagnosen ist, eine Brille hilft dir gar nichts. Ich kann mich noch erinnern, es ist circa 10 Jahre her, als bei mir die ersten Beschwerden aufgetreten sind. Ich hatte damals einen Job in der Nähe von Rosenheim und fuhr täglich von München nach Rosenheim und wieder zurück. Und einmal so auf dem Heimweg, fuhr gerade in Irschenberg hoch, stellte ich fest, dass die Linien auf der Straße in der Ferne tatsächlich V-förmig auseinanderlaufen. Je okay. näher ich kam, gingen sie wieder zusammen und in der Ferne wieder auseinander.
War da schon recht merkwürdig, oder?
War merkwürdig, gar keine Frage. Ich dachte mir halt, naja, bist übermüdet, bist zu lange am Computer gesessen, keine Ahnung, irgend sowas wird sich schon wieder geben. Aber es ging nicht wieder weg und war die nächsten Tage immer halt das Gleiche. Stellte dann auch fest, dass es sich nicht nur aufs Autofahren bezog, sondern generell gerade Linien gekrümmt waren und in der Ferne auseinanderliefen.
Hast du schon ein mulmiges Gefühl bekommen, oder? Das war doch merkwürdig.
Es war merkwürdig. Ich dachte natürlich, gehst zum Augenarzt, dafür gibt es ja diese Berufsgruppe schließlich. Die verschreiben deine Brille und dann ist gut. Zu dieser Zeit hatte ich auch schon so seltsame Wahrnehmungen, beispielsweise am Fernseher. Ich guckte ein Fußballspiel. Es waren merkwürdigerweise sehr, sehr viele Spieler auf dem Platz. Ich sah Doppelbilder. Ich sah also quasi jeden Fußballspieler zweimal.
Man könnte es für lustig halten, oder? Aber es war es wahrhaftig nicht.
Naja, es war manchmal auch etwas lustig, wenn ich mir dachte, warum geht der nicht zum Ball? Warum rennt er da nicht hin? Er steht doch daneben. Und dann festzustellen, wenn ich ein Auge zugekniffen hatte, da war gar keiner. Das war das Doppelbild von einem anderen Spieler, der 30 Meter weit weg stand. Naja, als ich das dann so richtig realisiert hatte, nahm ich mir vor, so, jetzt aber ab zum nächsten Arzt. Ging dann zum Augenarzt nicht weit von unserem damaligen Büro. Er untersuchte mich und kam zu dem Ergebnis, ja, ich könnte eine Brille vertragen, würde ich in der Ferne etwas schärfer sehen. Aber letztendlich meine tatsächlichen Sehprobleme kriegt man nicht in den Griff, damit muss ich leben.
Das war wohl schon eher mal ein Schock, oder?
Als Schock würde ich es gar nicht bezeichnen. Ich nahm das nicht so, ernst. Denn es gibt ja noch andere Ärzte. Also eine Meinung eines einer kleinen Praxis, nee. Gestern mal in Rosenheim zur Augenklinik, dachte ich mir, die helfen dir. Dort gab es dann auch umfangreichere Untersuchungen, alle ohne konkreten Befund. Man sagte mir, wahrscheinlich werden sie damit leben müssen. Aber sie überweisen mich noch nach München in die Uniklinik, um dann dort weitere Untersuchungen entsprechend durchzuführen. Aber auch dabei kam im Endeffekt als Ergebnis raus, damit musst du leben.
Also auch die Brille half nicht.
Brille half nicht, wie es unser Titel ja schon so schön aussagt. Aber hier in der Uniklinik habe ich dann zum ersten Mal tatsächlich eine Diagnose erhalten, die ich auch verstand, unter der ich mir irgendetwas vorstellen konnte. Die rein medizinische Diagnose lautet Makuladegeneration, was bedeutet, dass ich tote Flecken auf der Netzhaut habe.
Okay.
Und tote Flecken heißt halt einfach, an diesen Stellen liefert das Auge ans Gehirn keinerlei Informationen. Da ist nichts.
Und welche Ausfälle hast du dann beim Sehen? Also das, wie manifestiert es sich heute?
Nun, so wie damals im Grunde genommen auch schon, wobei die Krankheit natürlich fortschreitend ist. Aber das Problem in der Mitte des Auges, sprich im Zentrum des schärfsten Sehens, ist bei mir halt nichts mehr. Das heißt, wenn ich lese, man kann die ganze Seite sehen, alles. Nur leider das Wort, das ich tatsächlich anschaue und das eigentlich scharf gestellt sein sollte, das ist nicht vorhanden. Ups. Das sehe ich nicht. Und ja.
Was tust du dann? Hast du eine Strategie? Wie gehst du damit um?
Naja, beim Lesen hilft nicht wirklich viel. Ansonsten, man guckt halt an dem, was man eigentlich sehen möchte, vorbei. Und kann es dann, wenn man es so schön nennt, aus den Augenwinkeln heraus kann man sehen. Also wenn ich die Ampel direkt anschaue, ist sie nicht da. Schaue ich dran vorbei. Ach ja, da ist ja was, rot, grün. An den Seiten sehe ich es. Wenn ich es direkt anschaue, ist es weg. Und man kann sich das, muss sich das ja so vorstellen. Es ist kein schwarzer Fleck, sondern das Gehirn kann nur Informationen verarbeiten. Und wenn gar keine geliefert wird, ist es auch kein schwarzer Fleck, sondern es wird überlagert von dem, was drumherum ist. Also sprich, es wird zusammengezogen und damit ist es halt einfach weg, was in der Mitte wäre.
Okay.
Das heißt damit aber auch, es gibt keine geraden Linien. Es ist alles krumm und schief.
Mhm. Wie fühlst du dich damit? Was empfindest du?
Man lernt mit der Zeit damit umzugehen. Am Anfang ist es sehr seltsam. Man guckt eine Person an und die hat keinen Kopf. Kopf ist nicht da.
Ist das bei mir auch so? Wenn du mich anschaust, du siehst meinen Kopf nicht.
Richtig, wenn ich ihn direkt anschaue, ist der Kopf nicht da.
Ist es dein Ernst, Harald?
Ja.
Du weißt, dass ich jeden Morgen mich für dich schminke?
Oh.
Hast du das noch nie gesehen?
Nein.
Nein, du siehst ja meinen Kopf nicht.
Aber ich überlege mir gerade, wie machst du das? Du siehst ja selber nicht gut. Schminkst du dann zwischendrin den Spiegel oder funktioniert das schon?
Nein, ich habe schon eine gewisse Technik entwickelt. Ich kann mich natürlich auch nicht sehen, wenn ich in den Spiegel gucke. Aber ich weiß natürlich auch nicht ganz genau, wie das Resultat aussieht, weil das kann ich auch nicht sehen. Aber ich hoffe mal, dass es nicht allzu gräuslich ist.
Davon gehe ich mal aus, aber beurteilen kann ich es auch nicht. Aber wenn wir gerade schon dabei sind, dass du es nicht siehst, wie du dich schminkst und so weiter, was ist eigentlich bei dir die Problematik? Wie ist deine Erkrankung? Wie sieht es bei dir aus?
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Wenn ich es richtig verstehe, deine Geschichte, das ist ja was Genetisches.
Richtig.
Das ist bei mir eben gar nichts Genetisches. Ich bin auch stark sehbehindert, habe 0 und 4% Sehstärke auf meinen Augen. Und das Ganze kommt infolge eines Hirntumors. Ich war immer kerngesund, hatte auch keine Probleme mit den Augen, hatte nur eine Lesebrille. Und über viele Jahre, ganz langsam, hat sich dieser Tumor in meinem Kopf entwickelt. Immer breiter gemacht, immer mehr Raum gefordert, was ich allerdings nicht bemerkt habe.
Du hast es nicht bemerkt, dass dein Kopf was wächst?
Nein, ich hatte lange, lange Zeit überhaupt keine Schmerzen oder Ähnliches. Mhm. Das ist wohl auch nicht untypisch. Hirntumore verursachen wohl nicht grundsätzlich starke Kopfschmerzen, wie man so allgemein vielleicht denken würde. Jedenfalls hat er sich entwickelt. Er hat auch mein Bewusstsein, mein Wesen etwas verändert. Das gehört zu diesem dummen Tumor leider dazu. Und ich, für mich war die Welt in Ordnung und ich habe nicht gemerkt, dass da irgend so etwas Schlimmes im Gange war. Ganz, ganz langsam wurden meine Augen schlechter, weil der Tumor sich da eben ausgebreitet hat und tatsächlich diesen Sehnerv zusammengedrückt hat. Ich habe das immer darauf geschoben, dass ich ja schon so alt bin und älter werde und diese blöde Lesebrille nicht mehr ausreicht. Und für mich war klar, irgendwann gehe ich dann zum Arzt und lass das nochmal messen und mir eine neue verschreiben.
Hat denn deine Familie das nicht bemerkt, dass du schlechter siehst, dass das nicht mehr so ist wie vorher?
Doch, die haben das eindeutig bemerkt. Was man mir erzählt aus dieser Zeit, halte ich jetzt für relativ unglaublich, aber also meine Familie, meine Mutter, auch meine Töchter, Mein damaliger Ehemann war doch sehr alarmiert und wollten mich auch immer dazu bewegen, mal zum Arzt zu gehen. Da wurden schon wildeste Diagnosen angestellt. Man wollte mich schon in die Psychiatrie stecken aufgrund von Depressionen. Also da waren wilde Geschichten im Gang. Aber mich hat das alles nicht angefochten und für mich war ja die Welt in Ordnung. Und das Ganze entwickelte sich dann so, dass ich 2018, kurz vor Weihnachten, von einer Notärztin in die Klinik geschickt wurde, notfallmäßig. Ich hatte starke Rückenschmerzen und sie hat gemeint, nein, da muss jetzt ganz genau geguckt werden. Nun gut, und da war ich dann natürlich in den Händen der Mediziner und relativ schnell hat man dann durch eine Kopfaufnahme festgestellt, was da los war. Und ja, dann durfte ich nicht mal mehr nach Hause über Weihnachten und Neujahr, sondern musste auf den OP-Tisch und man hat dann diesen Tumor entfernt. War schon eine große OP. Es hat sich herausgestellt, dass der Tumor Gott sei Dank gutartig war. Da bin ich schon mal sehr froh. Und bin quasi nach so den ersten Tagen, die noch nicht so ganz gut waren, man kriegt ja einen ordentlichen Medikamentencocktail, aber nach den ersten Tagen bin ich quasi wieder zurückgekommen auf diese Welt wie aus einem dunklen Loch im Nachhinein und musste mich erst langsam wieder so einfinden in die Realität. Natürlich muss ich jetzt mit diesen Schleifspuren leben, die der Tumor da hinterlassen hat und auch der Eingriff. Ich kann nicht mehr riechen, nicht mehr schmecken, weil der Tumor eben auch den Riechnerv zerstört hat. Aber das Gravierendere ist natürlich das, was jetzt mit den Augen los ist. Und ich habe jetzt, so ähnlich wie du, im Grunde einen Ausfall des zentralen Punktes des Gesichtsfeldes. Das heißt, ich kann auch nichts fokussieren. Ich kann nicht mehr lesen, kann nicht mehr scharf stellen, sondern maximal aus den Augenwinkeln, wie du sagst, versuchen, mit dem äußeren Gesichtsfeld die Dinge wahrzunehmen.
Aber wie war das dann für dich, als du ja dann aufgewacht bist und nach Rückstellung der Medikamenten wieder klar denken konntest und festgestellt hast, hey, ich sehe ja noch schlechter wie vorher?
Erstmal war ich dankbar, dass der Tumor gutartig war und weg war. Und es hat im Grunde mein neues Leben angefangen, was natürlich jetzt schon ja stark durch das Sehen beeinflusst ist. Und ich jetzt meine Pläne entsprechend natürlich auch darauf abstellen muss. Mein ganzes Leben, mein Alltagsleben, meine Berufspläne und so weiter, die muss ich jetzt alle ja ein bisschen anpassen an die neuen Gegebenheiten. Mit dem Sehen, gut, nicht lesen können, das ist natürlich blöd. Ich bin außerdem nämlich noch Übersetzerin für Englisch, Französisch und Italienisch. Da weiß ich nicht, wie sich das entwickeln wird. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mithilfe der Technik und vielleicht der Brailleschrift, also dieser Punktschrift, irgendwann wieder bewerkstelligen kann. Ansonsten, ja, wie du sagst, es ist ein Gewöhnungsprozess. Auf eine gewisse Art ist es ein Abschied von dem, was ich früher konnte. Aber auf andere Art lerne ich jeden Tag Neues dazu. Und es gibt verschiedene Techniken, mit denen ich mir helfe. Und natürlich gibt es auch Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte im Haushalt beispielsweise. Die verwende ich auch.
Wie ist es dann für dich so mit Farben, mit Linien? Siehst du die? Erkennst du das?
Ja, also ich werde natürlich auch öfter gefragt, wie ich denn eigentlich sehe, was ich sehe. Und ich sage immer, im Grunde sehe ich so wie vorher. Es ist verschwommener, aber die Linien sind nicht verzerrt, sind gerade, also so wie ich sie früher auch gesehen habe. Hell und dunkel kann ich auch unterscheiden, gar kein Problem. Aber mit den Farben hat sich was geändert. Also im Grunde, da kann ich sagen, meine Welt ist ein bisschen bunter geworden, was man vielleicht gar nicht erwarten würde. Aber es gibt ein Phänomen mit der Farbe knalliges Blau. Und das ist so ein bestimmter Blauton, der für mich dann aussieht, als ob er leuchtet, wie eine fluoreszierende Farbe. Also wenn so ein Auto in so einem Farbton am Straßenrand steht, dann ist das für mich faszinierend, was das für ein tolles Auto ist. Also mittlerweile habe ich mich gewöhnt an dieses Phänomen, aber das kann auch mal so in der Fußgängerzone passieren, in der Menschenmenge, wo Leute eben dann auch teilweise mit so einer Farbe bekleidet sind. Und Das ist eigentlich ganz lustig, dann da reinzugucken, wenn sie mit so quietschblauen Westen rumlaufen beispielsweise.
Hast du eigentlich die Ärzte mal befragt, woher dieses Phänomen kommt?
Nein, ich habe sie nicht befragt. Ich könnte das nochmal machen. Ich habe festgestellt im Übrigen, dass das abhängig ist von der Distanz. Also wenn ich dann sehen möchte, was es denn wirklich für ein Blauton ist, dann kann ich ganz dicht rangehen. Dann sehe ich tatsächlich die Farbe so, wie sie ist. Aber aus einer gewissen Entfernung ist es eben quietscheblau fluoreszierend. Ja, und dann gibt es noch etwas Schönes, was ich dir berichten kann. Für mich ist es so, wenn ich nachts draußen bin und in den Himmel schaue, dann sehe ich immer einen tollen Sternenhimmel. Also der ganze Himmel ist voll von vielen, vielen kleinen Sternen. Und neulich war ich mit meiner Tochter draußen nachts und habe das eben auch gesehen und habe zu ihr gesagt, Mensch, schau doch mal, was für ein toller Sternenhimmel. Ja, was sagt meine Tochter? Wieso Sterne? Der Himmel ist bedeckt, hier sind überhaupt keine Sterne. Aber für mich, ich habe eben jede Nacht einen romantischen Sternenhimmel, was ich ganz nett finde. Also alles hat auch immer so ein bisschen sein Gutes.
Weil du vorhin das Thema erwähnt hattest, dass du Übersetzerin bist und damit ja viel, viel lesen musst, kommen wir doch mal zu dem Thema, das uns hier zusammengeführt hat. Denn wir sind hier in den Räumlichkeiten des BFW Würzburg, Berufsförderwerks für Blinde und Sehbehinderte. Und hier gibt man uns also die Möglichkeit, zum Beispiel Brailleschrift, also Punktschrift, zu lesen, zu lernen, sie zu lesen, so muss ich es eigentlich sagen. Sehr interessant, aber auch sehr schwierig, sehr aufwendig und anstrengend.
Ja, das kann ich nur bestätigen.
Aber je länger man es übt, wie mit allen Dingen eigentlich, Übung, Übung, und dann wird es immer interessanter, macht immer mehr Spaß.
Ja, wir haben auch tolle andere Fächer, das können wir vielleicht mal kurz erwähnen. Vielleicht machen wir ja mal einen Podcast über das BFW, weil es tatsächlich interessant ist, was wir auch hier im Regionalcenter München als Ausbildung machen. Das heißt blindentechnische Grundreha, und neben der Brailleschrift gehören auch noch viele andere Fächer zum Programm. Beispielsweise EDV, also die blindentechnische barrierefreie Bedienung von Computern. Das heißt ohne Maus und auch ohne Bildschirm. Also man kann es sich kaum vorstellen. Auch ich konnte es mir kaum vorstellen. Ich kämpfe auch noch damit, weil das ist nicht ganz einfach. Aber ich staune, was da alles möglich ist. Und dann haben wir auch beispielsweise noch das Fach Deutsch bei Herrn Andreas Beil, der das Thema auch auf Podcast gebracht hat. Und da wir ja jetzt keinen Deutschunterricht wie eine Fremdsprache brauchen, sondern Muttersprachler sind, nutzen wir jetzt eben das Fach im Rahmen dieses Podcasts als Kommunikationstraining.
Ja, im Vorfeld zu diesem Podcast haben wir uns natürlich mal versucht, kundig zu machen über die Zahlen. Wen betrifft es eigentlich in Deutschland? Wie viele Menschen sind von Sehbehinderung, Blindheit betroffen, sind hier auf die unglaubliche Zahl von 1,2 Millionen Menschen gestoßen, die entweder blind oder eben stark sehbeeinträchtigt sind. Das Verhältnis dabei beläuft sich auf 5:1, also sprich ca. 200.000 wirklich blinde Personen und rund 1 Million Personen mit einer schweren Sehbehinderung.
Ja, vielleicht sollten wir nochmal genau definieren, was der Unterschied ist. Denn so landläufig meint man ja, ah ja, eine Person mit einem Blindenstock, gut, okay, das sind so die Blinden. Es verhält sich aber tatsächlich ja anders. Es gibt auch Definitionen ganz genau dafür. Fangen wir vielleicht mal mit den Sehbehinderten an. Wie ist es da?
Ja, von sehbehindert spricht man bei denjenigen, deren Sehleistung noch höchstens 30% dessen beträgt, was ein normaler, durchschnittlicher sehender Mensch sieht, wie er die Welt wahrnimmt.
Und bei den Blinden ist es eben so, sie sehen unter 5% dessen, was ein Normalsehender sieht.
Ja, und wir versuchen jetzt oder wollen versuchen, euch das näher zu bringen, wie erlebt ein Sehbehinderter seine Umwelt. Denn ich glaube, viele von euch kennen Leute, die sehbehindert sind und merken es noch nicht einmal so richtig. Denn auch wir, Alexandra und ich, wir bewegen uns ganz normal, wie jeder andere auch. Es gibt halt Situationen, in denen wir auf Hilfe angewiesen sind, aber das ist nicht permanent der Fall.
Ja, und es ist eben auch so, ich habe die verschiedensten Reaktionen ausgelöst. Und es ist so, dass wir auf Unverständnis stoßen und auch manchmal als Simulanten bezeichnet werden. Und ist natürlich schwer zusammenzubringen. Also wenn es eine Person gibt, die vielleicht nur mit einem Blindenstock unterwegs sein kann und sich dann aber hinsetzt und Zeitung liest, wie kann das sein? Und bei Harald und mir ist es eben so, unser Verhalten im Raum ist völlig unauffällig. Wir kleiden uns ganz normal. Unsere Augen funktionieren ganz normal. Mir wird immer gesagt, wieso? Sie fokussieren mich doch. Sie schauen mich doch ganz genau an. Ja, ich schaue ganz genau. So mache ich das. Ich mache das genauso wie früher. Aber ich sehe eben nichts. Und dass diese Dinge oft nicht gut zusammenpassen, löst sicherlich Irritationen aus. Und das ist so der Grund, warum wir auch gedacht haben, wir berichten mal ein bisschen darüber, wie wir, Sehbehinderte und Blinde, die Welt erleben. Denn das ist ganz spannend, was da auch unsere Gäste mal dann zu erzählen haben.
Ja, an dieser Stelle möchten wir uns dann auch noch bedanken bei der Bayerischen Blindenhörbücherei, hier im Speziellen beim Tontechniker Herrn Hartmann, dafür, dass er uns bei der Aufnahme dieses Podcasts unterstützt und eben die Hörbücherei uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, um das hier alles aufnehmen zu können.
Ja, die Hörbücherei ist tatsächlich ein befreundetes Unternehmen vom BFW. Ich bin selber Mitglied, kann nur das Beste darüber berichten. Ich wusste überhaupt nicht, dass es eine so tolle Institution gibt. Aber hier hat die Hörbücherei über 40.000 Titel eingelesen in diesen professionellen Studios, die hier sind. Und was ganz toll ist, die Mitgliedschaft ist kostenlos und man kann eben auf barrierefreiem Wege in verschiedensten Formen sich diese Hörbücher zukommen lassen. Und also ich bin ganz begeistert und würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht auch mal einfach einen Podcast darüber machen, Harald. Was meinst du?
Ja, ich glaube, das wäre eine sehr spannende Geschichte. Ja, zum Abschluss darf ich alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch darauf hinweisen, dass wir natürlich außer diesem Podcast auch noch viele weitere in Planung haben. Dazu werden wir uns in unregelmäßigen Abständen mit auch hier Teilnehmern aus der Reha-Maßnahme, aber auch aus anderen Bereichen des Lebens.
Aus der ganzen Welt tatsächlich, Harald.
Okay, ich will nicht hier.
Am anderen Ende der Welt, auf dem Kontinent Australien sogar.
Ja, wir haben zum Beispiel im Petto einen blinden Kommunalpolitiker, der es schaffte, mit seinem Blindenhund zusammen Wahlkampf zu betreiben.
Der Blindenhund tat es, oder?
Oh, wahrscheinlich.
Was, ich habe sowas gehört.
Wir werden ihn dazu befragen und er wird es uns sicherlich näher erläutern können.
Ja, dann werden wir euch einen stark sehbehinderten Spieleentwickler vorstellen. Und das Tolle ist, trotz seiner Sehbehinderung fertigt er, also er gestaltet und fertigt die Spiele selber an. Also das finde ich auch mega spannend, was er uns berichten wird.
Und ein sicherlich sehr lustiges Interview werden wir auch führen. Darauf freue ich mich persönlich schon sehr. Und zwar haben wir eine Dame dann zu Gast, die als Clown arbeitet und uns da viele interessante Erlebnisse berichten wir können. Aber mehr wollen wir an dieser Stelle jetzt noch nicht verraten. Es soll ja die Spannung bestehen bleiben. Und wir hoffen natürlich, das Interesse bei euch allen geweckt zu haben, sodass ihr auch die nächsten Podcasts von uns entsprechend verfolgen werdet. So, ja, damit dürfen wir uns von euch verabschieden. Ich sage hiermit Danke für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Ciao, tschüss.
Ja, auch ich möchte mich verabschieden, wünsche mir, dass ihr alle wieder einschaltet bei der nächsten Folge von Wenn die Brille nicht hilft. Danke und tschüss.